Die Sommerferienzeit ist jetzt erstmal vorbei, aber wir reisen mit euch heute trotzdem noch mal ganz weit weg und zwar nach Armenien. Also los geht's.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes.
Ja, neben Technikthemen und aktuellem aus der Welt der Energiewende blicken wir auch immer mal wieder ganz gern über den Tellerrand und schauen uns die Elektromobilität in anderen Ländern an. Darüber könnt ihr auch immer wieder in unserem Magazin was nachlesen und heute auch mal nachhören. Und zwar, ja, Valentin, du warst ja letztes Jahr in Armenien im Urlaub und hast natürlich dann auch immer, ich glaube, fast schon automatisch auf Elektroautos und Co. geblickt, was man da alles so entdecken kann. Was ist dir denn bei deiner Reise nach Armenien so alles aufgefallen?
Ja, genau, geht eigentlich von alleine, dass man immer guckt, wie sieht's denn hier aus, beziehungsweise das dann halt sofort ins Auge sticht. Oh, hier sind aber viele Elektroautos unterwegs. Aber bevor wir da tiefer reingehen, vielleicht erstmal so ein bisschen, was ist Armenien überhaupt für ein Land? Also es liegt ja östlich der Türkei im Kaukasus und ist von der Fläche her relativ klein. Man könnte sagen, so ein bisschen wie ein deutsches Bundesland, bisschen kleiner als die Schweiz. Und auch nicht so dicht besiedelt. Wir haben nur ungefähr 3 Millionen Einwohner, also ein Drittel der Schweiz. Oder ja, man könnte es so ein bisschen vergleichen mit Brandenburg in Deutschland von der Fläche und der Besiedlungsdichte her. Ja, und außerdem ist Armenien ehemals ein Teil der Sowjetunion gewesen. Und das merkt man auch noch ganz stark. Die Schere zwischen Arm und Reich ist gefühlt ja, deutlich größer, als wir das so in Mitteleuropa kennen. Viele Leute haben gar kein Auto, fahren mit dem Bus oder sie fahren wirklich uralte Ladas, so wie sie vielleicht irgendwie in den 80er Jahren in der DDR rumgefahren sind. Überraschend viel auch so Opels, irgendwie Baujahr um die 2000er rum. Und wenn man ein bisschen mehr Geld hat, dann entweder so ein, ja, Mittelklasse-Limousine von Nissan oder Hyundai. Oder was man auch viel sieht, sind Mercedes in wirklich allen Altersklassen, also von irgendwie 30 Jahre alt bis top modern neu. Und tatsächlich auch dann halt viele Luxusautos, zumindest in der Hauptstadt, in Jerewan. Ich glaube, ich habe in einer Woche in Jerewan mehr Maybachs gesehen als in einem Jahr in Stuttgart. Also das ist schon krass, wie weit das da so auseinandergeht. Und eben entsprechend auch viele moderne Elektroautos tatsächlich. Also Teslas hat man auf jeden Fall gesehen, aber auch interessanterweise, wenn VW, dann eher so chinesische Modelle. Und das liegt daran, dass es natürlich in Armenien keine eigene Autoindustrie gibt, die da vor Ort produzieren würde, sondern die importieren Autos einfach von überall her. Und das heißt, es ist eine bunte Mischung wirklich aus Autos aus der russischen Zone, aus Ostasien, aber auch aus Europa natürlich. Und ja, amerikanische Autos weniger.
Du hattest gesagt, dass die VW-Modelle aus China kommen. Waren das dann auch die elektrischen VWs oder einfach allgemein die chinesischen VW-Fahrzeuge, die es alle so gibt?
Ja, generell hat man recht wenig VW und auch wenig Toyota gesehen. Also so, ich sag mal, die ganz großen Autohersteller, VW, Toyota, GM, kaum vertreten. Und bei VW dann, wie gesagt, wenn dann so neuere chinesische Elektro-VWs, keine Verbrenner. So das, was man bei uns viel sieht, Golf, Passat, gar nicht.
Okay, genau. Also es waren dann schon eher die ID-Modelle sozusagen aus China, die man dann sehen konnte.
Ja.
Ja, jetzt hattest du erwähnt, man hat überraschend viele E-Autos gesehen, was man wahrscheinlich jetzt, wenn man an Armenien denkt, ich glaube, das Land ist eh in Summe relativ unbekannt hier bei uns im deutschsprachigen Raum, dann denkt man aber sicherlich auch nicht an Elektromobilität. Was ist dir da so aufgefallen? Oder konntest du deinen Eindruck auch noch vielleicht mit ein paar Zahlen untermauern?
Ich habe jetzt nochmal recherchiert und tatsächlich ist der Anteil an EVs in Armenien in den letzten, ja, 5 Jahren recht stark angestiegen. Die Zahlen, die ich gefunden habe, besagen, dass es einen sehr starken Anstieg der EV-Zulassung und damit natürlich auch des Bestands der Elektrofahrzeuge in den letzten Jahren gegeben hat. Also im Jahr 2020 waren erst 300 EVs zugelassen in ganz Armenien insgesamt. Und die Zahl ist inzwischen auf über 20.000 gestiegen. Also innerhalb von 5 Jahren ja ein Anstieg von ja fast verhundertfacht. Und das ist schon bemerkenswert, weil in einem Jahr in Armenien insgesamt nur ungefähr 30.000 Autos zugelassen werden, neu oder halt neu importiert. Das heißt, in einem Jahr wie jetzt 2024 oder 2025 ist der Anteil an Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen schon ungefähr ein Viertel. Und man merkt das halt auch im Straßenbild. Also ich war jetzt letztes Jahr da. Der Anteil an E-Autos auf der Straße ist ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen, von dem, was man eben so rumfahren sieht. Und das überrascht dann doch eben in einem Land, wo ja keine heimische Autoindustrie ist, wo viele Leute eben mit uralt Autos auch rumfahren.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, also der Anteil, der klingt jetzt sehr hoch, oder ist ja auch sehr hoch, 27%, das ist mehr als in Deutschland. Jetzt ist Armenien sicherlich auch ein Land, das vor allem Gebrauchtwagen importiert. Und ich weiß, dass in Ländern zum Beispiel wie Bulgarien, da spielt die Neuzulassungsstatistik eigentlich keine so große Rolle. Da werden nur wenige Autos neu gekauft. Die allermeisten Fahrzeuge kommen als Gebrauchtimporte ins Land. Mhm. Und das, also damit wird natürlich dieser Anteil auch ein bisschen vielleicht relativiert. Ich kann mir vorstellen, dass es in Armenien ähnlich ist, dass die Anzahl der importierten Gebrauchtwagen aber um einiges höher ist. Und das sind wahrscheinlich dann überwiegend Verbrenner, kann ich mir dann vorstellen.
Ja, es gibt wahrscheinlich auch eine Dunkelziffer an so Grauimporten. Ich hatte eine Quelle gelesen, dass zum Beispiel Umweltvorschriften für Neuimporte gelten, die aber oft einfach gar nicht eingehalten werden. Oder auch Sicherheitsvorschriften. Und dann werden eben Gebrauchtwagen oder welche Fahrzeuge auch immer importiert, die das eigentlich nicht erfüllen und werden eben trotzdem dann, also eine Zulassung gibt es ja dann trotzdem, auch wenn ich ein Gebrauchtfahrzeug einführe und eben ein Nummernschild kriegen will und so weiter, muss ich das ja auch zulassen.
Ja, und hast du so Gründe finden können, warum jetzt der Anteil von E-Autos so sprunghaft gestiegen ist? Weil es ist ja schon, also wenn man sich jetzt die Neuzulassung anschaut, ja trotzdem ein extrem hoher Anteil.
Ja, ich habe natürlich auch versucht, da irgendwie mit den Leuten zu sprechen, zumindest wenn ich mal jemanden an einer Ladestation gesehen habe. Dazu vielleicht später noch mehr zu Ladestationen. Aber der eine, mit dem ich mich dann wirklich unterhalten konnte, weil Englisch ist nicht standardmäßig vorauszusetzen. Viele sprechen nur Armenisch und Russisch. Aber genau, einer konnte mir dann tatsächlich ein bisschen was erzählen und der sagt, dass das Ganze jetzt im Hochlauf ist, wirklich, weil die das staatlich auch unterstützen in Armenien. Da gibt es vor allem steuerliche Anreize. Einmal gibt es eine Importsteuer von ungefähr 15%, die wegfällt, beziehungsweise es gab pro Jahr so eine Quote an Fahrzeugen, die praktisch steuerfrei importiert werden können. Das für dieses Jahr sind es, glaube ich, 8.000 Autos, für das letzte Jahr waren es 7.200. Man sieht, also die Absolutzahlen sind extrem gering im Vergleich zu Deutschland oder ja anderen westlichen Ländern, aber genau, diese Importsteuer ist für viele Autos weggefallen und dann auch die Mehrwertsteuer. Das heißt, die EVs sind ungefähr ja ein Drittel günstiger dadurch geworden.
Ja, das dürfte dann wahrscheinlich ja schon bei vielen Modellen, die man jetzt so bekommt, ja ausreichen, um locker pari zu sein mit den Verbrennern. Also so ein Drittel, gerade so in den kleineren Klassen, da macht sich das ja schon sehr bemerkbar. Und bei den größeren Fahrzeugen, da dürfte es ja fast sogar dazu führen, dass, keine Ahnung, so ein BMW i5 oder ein von mir auch Tesla Model Y oder so wahrscheinlich sogar günstiger ist als vergleichbare Verbrenner, kann ich mir vorstellen.
Genau, und ich glaube auch gerade für diese Menschen, die ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben sozusagen, die ein bisschen besser verdienen und die sich dann auch ein schönes Auto leisten wollen, für die ist es dann wirklich auch attraktiv. Also Tesla Model 3 hat man natürlich oft gesehen, das wahrscheinlich preislich einfach viel günstiger ist als ein Verbrenner mit vergleichbarer Motorleistung. Und auch ein BMW i7, also durchaus auch teurere Autos, größere SUVs und so weiter. Nicht so, was man ja vielleicht auch denken könnte, irgendwie, dass so die ganz billigen China-Autos für irgendwie, die so für umgerechnet um die 10.000 Euro verkauft werden, da hohe Konjunktur hätten das nicht. ich glaube, die Leute, die wenig Geld haben, die müssen halt wirklich jeden Euro oder jeden Dram zweimal umdrehen und bleiben dann bei ihrem alten Lada. Aber die Leute, die halt, ich sag mal, den sozialen Aufstieg geschafft haben oder irgendwie in der Schere zu den Profiteuren gehören, die gönnen sich dann halt auch ein gutes Auto und gucken dabei natürlich aber trotzdem auf den Preis. Genau. Außerdem gibt's so ein paar zusätzliche Incentives, wie zum Beispiel, dass man in der Hauptstadt in Jerewan keine Parkgebühr zahlen muss. Was ein bisschen das mindert, ist, dass anscheinend die Kfz-Steuer nach der Motorleistung geht. Also wenn ich jetzt ein Tesla Model 3 habe oder so, dann ist das relativ teuer dann in der, wenn ich es mal besitze, in der Steuer. Mhm.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran: auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Wie sieht's denn aus, wenn man jetzt mal Richtung Laden guckt? Denn E-Autos funktionieren ja dann doch nur, wenn man irgendwie laden kann. Hast du sehen können, dass es eine gewisse flächendeckende Ladeinfrastruktur gibt mit AC-Ladepunkten, DC-Ladepunkten oder eher weniger und die Leute laden wahrscheinlich dann doch alle zu Hause, weil die sich's leisten können, die haben dann auch ihren Stellplatz mit Lademöglichkeit.
Ja, tatsächlich scheint es eher so zu sein, dass aktuell noch die Leute überwiegend zu Hause laden, weil im öffentlichen Raum habe ich wirklich fast gar nichts gesehen an Ladeinfrastruktur. Ich hatte dann auch mal jemanden gefragt, der irgendwie ein Model 3 fuhr und der meinte, ja, nee, da hinten ist eine Ladesäule. Und dann bin ich echt eine Weile rumgelaufen und irgendwann habe ich so einen wirklich sehr minimalistischen Ladeanschluss gefunden, der anscheinend auch kostenlos war. Also da gab es nicht mal irgendwie eine Freischaltmöglichkeit, sondern man konnte das Auto da einfach irgendwie einstecken. Aber ich glaube, der hatte dann 7 kW oder so. Und das war dann auch der einzige in 10 Kilometern Umkreis, glaube ich. Insgesamt soll es im Land nach der Quelle, die ich gefunden habe, ungefähr 300 Ladepunkte geben. Davon ist aber über die Hälfte in der Hauptstadt oder im Großraum eben von Jerewan. Wo, muss man auch sagen, ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes auch wohnt. Also da ist klar irgendwie so eine Zentralisierung, ein Hotspot. Ich habe auch einen Ladepark außerhalb gesehen an so einer Autobahn. Wobei die Autobahnen da, muss man sich natürlich auch ein bisschen anders vorstellen. Also in der Regel fährt man da so um die 100 km/h. Man kann jederzeit rechts irgendwie einfach ranfahren. Da sind oft auch so Verkaufsstände am Rand noch. Und das Fahren ist allgemein ein bisschen chaotisch da. Also die sind meistens vierspurig, zwei Spuren pro Richtung. Aber da werden auch mal drei Spuren draus, wenn jetzt gerade irgendwie ein langsamer Laster da rechts rumbummelt. Dann wird auch zwei Spuren links davon noch überholt. Aber dadurch, und das hatte mir auch einer an diesem Ladepark gesagt, dadurch ist das Laden natürlich auch nicht so eine große Sache, weil ich kann eh nicht besonders weit und besonders schnell fahren. Ich habe mal bei Google Maps geguckt, wenn ich wirklich vom südöstlichsten Zipfel irgendwie an den nordwestlichsten fahre, dann habe ich ein bisschen über 500 Kilometer. Aber das macht ja eigentlich keiner, weil weder im Südosten noch im Nordwesten ist besonders viel. Und ja, im Umkreis von 120 Kilometern rund um Jerewan hat man eigentlich fast alles abgedeckt, was irgendwie interessant wäre. Von daher braucht man jetzt eben auch keine Riesenreichweiten, beziehungsweise muss man im Alltag auch einfach nicht so oft nachladen.
Ja, also bei 100 km/h, da kommen ja auch die E-Autos unfassbar weit. Das ist ja schon ein enormer Reichweitenboost, wenn man dann nur so langsam fahren kann.
Und das sind, wie gesagt, die Autobahnen, ne, auf der Landstraße, die dann auch oft mit Schlaglöchern übersät ist. Da fährt man dann auch eher 40 und mal 70, 80, wenn's wirklich gut asphaltiert ist.
Ja, ich habe auch gerade nochmal parallel kurz geschaut bei Tesla auf die Supercharger-Karte. Da gibt's auch weit und breit keine Supercharger. Also den Den Markt haben sie noch nicht in Angriff genommen. Aber kann mir vorstellen, dass sich das auch ändert, weil aktuell ist auch zum Beispiel die Türkei nicht abgedeckt, aber die Türkei zieht ja gerade auch massiv an bei E-Auto-Verkäufen. Tesla ist da auch mit dem Model Y zweitwichtigste Modell, je nach Monat. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann mal die Türkei halbwegs abgedeckt ist, so ein paar Hauptachsen zumindest, dass dann auch nicht mehr der Sprung so groß ist, Armenien damit einzubeziehen. Aber ja, ist halt auch ein ganz schönes Stück. Also von Istanbul bis Ankara, das ist schon eine lange Strecke. Und von Ankara bis nach Armenien ist halt nochmal sehr weit. Ist sicherlich jetzt auch nicht das, was dann als erstes mit Superchargern bestückt wird, sondern wahrscheinlich erstmal so die Gegend um Istanbul rum. Aber gut, das ist alles noch ein bisschen Spekulation. Aber das heißt, lademäßig sieht es wahrscheinlich dann so ein bisschen aus wie bei uns hier vor, ja, wahrscheinlich nicht mal 10 Jahren, sondern eher schon so 15 Jahren oder noch länger zurück, kann ich mir so ungefähr vorstellen.
Ja, was ich aber überraschend fand, ich habe in einem Elektronikmarkt habe ich eine Frau getroffen, die ganz gut Englisch sprach, und dann habe ich auch kurz mit der ein bisschen geredet, und dann habe ich irgendwann gefragt, wie ist es mit den Elektroautos, wo laden die? Und dann hatte sie mir so eine App gezeigt, irgendwie EV Armenia, und meinte, ja, also gar kein Problem, hier gibt's 16 Ladepunkte. Und da habe ich ihr gezeigt, ja, guck mal, in Stuttgart gibt's 500 Ladepunkte, und die Leute haben trotzdem Angst, dass sie sich kein EV anschaffen können, weil sie keinen Ladeplatz finden. Und daraufhin hat sie das Gespräch irgendwie beendet. Wow. Also, ja, war vielleicht auch, vielleicht konnte sie mit der Info einfach nichts anfangen und wollte mir die Kopfhörer verkaufen und nicht mehr. Aber ja, es ist schon absurd, wenn man das vergleicht, wie die Infrastruktur bei uns inzwischen gut ausgebaut ist im Vergleich, und der EV-Anteil halt trotzdem nicht höher. Aber was man auch noch sagen muss, was bei uns ja manchmal so ins Feld geführt wird nach dem Motto, ich will aber in Urlaub fahren nach Portugal, 1000 Kilometer ohne tanken. Das ist in Armenien jetzt auch nicht so ein Thema, weil zum Beispiel mit der Türkei gibt es einfach keinen Grenzübergang, weil die verfeindet sind. Das heißt, selbst wenn Tesla bis an die Grenze zu Armenien Supercharger bauen würde, könnte man da trotzdem nicht laden. Und im Osten sieht es genauso aus und im Süden eigentlich auch. Das heißt, die einzige Möglichkeit überhaupt zum Urlaub rauszufahren ist nach Norden, nach Georgien, und da ist auch mit richtig Grenzkontrolle und Stempel im Pass und so weiter. Also das ahnt man als Europäer, als Verwöhnter auch nicht, ja, was das für ein hohes Gut eigentlich ist, welche Reisefreiheit wir hier haben, dass man einfach mal so irgendwie 1000 Kilometer fahren muss, ohne seinen Reisepass mitzunehmen.
Ja, okay, dann ist meine Idee mit dem Supercharger-Korridor schon wieder hinfällig, zumindest jetzt ja erstmal auf absehbare Zeit. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass ich trotzdem auch mal in Armenien irgendwann so ein kleines, also im Land ein eigenes Unternehmen, wo aufbaut, was dann vielleicht mal mit diesen typischen 50 kW-Ladern anfängt. Das ist ja so immer erstmal die Grundinfrastruktur, und die reicht ja dann auch oft aus. Also in Slowenien war das ja zum Beispiel auch lange Zeit, die haben halt mal so ein Programm gestartet, da haben sie überall die 50 kW-Lader an jeden Rastplatz gestellt. Das ist aus heutiger Sicht natürlich irgendwie super wenig, aber das reicht auch erstmal, um nicht liegen zu bleiben, um irgendwie weiterzukommen. Und gut, inzwischen ist Slowenien sowieso gut abgedeckt mit Ionity und anderen Schnellladeparks. Da ist es kein Thema mehr. Und das wandert ja immer weiter so nach Südosten. Und ich bin ja letztes Jahr von der Türkei bis nach Stuttgart gefahren mit einem E-Auto. Und eigentlich gab es in keinem Land da riesige Probleme, Schnellladeinfrastruktur zu finden. Also vielleicht noch ein bisschen in Serbien, aber Kroatien ist kein Problem. Bulgarien ist auch überraschend wenig ein Problem. Und selbst die Türkei, die haben auch ihre eigenen Unternehmen, die fleißig was aufbauen. Und zumindest bis Istanbul kommt man wirklich problemlos. Ist ja auch nicht so arg weit, dann mehr das Stück zu fahren.
Ja, und es gibt auch in Armenien schon Schnelllader. Also so ist nicht. Da gibt es auch, wie gesagt, so den einen oder anderen Ladepark. Und die Anbieter heißen zum Beispiel Team Energy oder EcoCars. Es gibt noch eine Besonderheit, die natürlich speziell ist in so einem Land, wo die Autos von überall her importiert werden. Und zwar sind die Ladestationen meistens mit allen Steckern, die man sich vorstellen kann, ausgestattet. Also, weil ich ja praktisch sowohl westliche als auch östliche Autos importiere, haben die dann den chinesischen GBT-Standard. Die haben Typ 2 CCS und oft auch zusätzlich noch Typ 1 CCS. Das heißt, ich kann da wirklich jedes Auto laden. Spätestens dann mit so einem Zusatzaufsteckadapter nochmal. Und ich glaube, für Tesla zum Beispiel gab es auch einfach dann halt nochmal so einen Plastikadapter, der da mit dran hing, dass man den auch noch mit draufladen kann. NACS ist nicht verbreitet bisher, aber kommt vielleicht auch noch.
Aber so gesehen erstmal alles abgedeckt und sind ja auch schon genug Ladeanschlüsse, die man dann bedienen muss, wenn man sich da nicht wirklich festlegen kann. Ja. Da kommt man auch schon wie auf 5 Stecker oder so.
Ah, ich sehe gerade doch, in Yerevan, in der Hauptstadt, laut Google Maps zumindest, gibt es sogar einen 325 kW NACS-Charger. Also.
Ah ja, sogar sowas. Ja. Okay. Ja, wenn man jetzt mal sich so ein bisschen anschaut, hast du ein paar Infos noch finden können, wie denn so die Entwicklung zu erwarten ist? Oder gibt es so noch neben der Ladeinfrastruktur noch andere Herausforderungen, die das Land vielleicht lösen muss, bis man sagen kann, das wird ja hier ein traumhaftes E-Mobility-Land?
Tatsächlich haben sie wohl recht steile Ziele, also bis 2030 noch nicht so krass, da wollen sie nur insgesamt 42.000 EVs haben, insgesamt zugelassen, aber bis 2035 dann schon 230.000 und bis 2040 über eine 500.000. Also das ist schon sehr ambitioniert in einem Land, wo pro Jahr nur 30.000, 40.000 Autos überhaupt neu zugelassen werden.
Und ist das dann auf dem Bestand auch, also hast du Zahlen gefunden, wie der Bestand aktuell ist an Fahrzeugen, dass man da mal so eine Größenordnung hat?
Da habe ich leider keine Zahlen gefunden. Ich kann da nur grob schätzen, ja, wir haben irgendwie 3 Millionen Einwohner und wenn wir jetzt mal schätzen, dass jeder Dritte ein Fahrzeug hat, dann ist es ungefähr 1 Million Fahrzeuge.
Mhm. Also das wäre eigentlich auch schon viel.
Dann, ja. Das wäre wahrscheinlich schon viel, aber gehen wir mal davon aus, bis 2040 gibt es noch ein bisschen Wirtschaftsaufschwung, dann hat vielleicht, ja, gibt es 1 Million Fahrzeuge auf der Straße und davon soll die Hälfte elektrisch sein.
Mhm. Ja, es ist schon, ist schon ein ordentliches Ziel dann voraus, ja.
Ja. Also eine Herausforderung, die in Quellen, die ich jetzt gefunden habe, mehrfach genannt wird, ist tatsächlich das Thema Recycling, beziehungsweise generell auch Reparaturen in Instandhaltung natürlich, weil, wie gesagt, es gibt da keine eigene Automobilindustrie und dementsprechend natürlich auch wenig Autowerkstätten, die jetzt irgendwie bei einem Autohaus von Tesla oder so mit drin wären, sondern die meisten sind eben einfach nur Importeure, die Autos ins Land holen und nicht unbedingt jetzt die Kompetenz haben, da ein modernes Elektroauto dann auch wirklich zu reparieren, wenn da mal was Größeres kaputt ist oder was Komplexeres.
Ja, das ist dann das Thema, wenn dann beim E-Auto ja was kaputt geht, was über den Fensterheber rausgeht, also gerade irgendwie Akku, Ladegerät, Motor, Antrieb, sonst was, kommt ja teilweise vor. Und selbst jetzt in der Garantiezeit ist, brauchst du ja irgendwie eine Werkstatt, die das dann reparieren kann. Und ja, da ist dann eh spannend, wie das mit den Garantieleistungen da ausfällt, ob dann die 8 Jahre Akkugarantie genauso greifen, dann entsprechend das Händlernetz dafür vorhanden ist. Also ich kann mir das bei den großen Herstellern schon vorstellen, das ist sicherlich gar nicht groß anders, aber gerade wenn man dann vielleicht irgendwelche chinesischen Importfahrzeuge hat, wo es dann nicht eine entsprechende Abdeckung gibt, gerade in diesem Billigsegment, kann ich mir vorstellen, dass es schon ganz schön schnell schwierig wird, dort einen Ersatz zu bekommen. Auf der anderen Seite kann ich mir wiederum auch denken, dass dort, dass man vielleicht ein bisschen findiger ist, wenn es darum geht, irgendwie die Fahrzeuge wieder in Stand zu setzen. Also es gibt ja, wer sich ein bisschen da reinfuchst, der findet ja doch Möglichkeiten, die sich sonst eine Vertragswerkstatt so schnell nicht trauen würde.
Ja, EV Clinic Armenia.
Genau, ja, sowas in der Richtung dachte ich da gerade, genau. Ja. Ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, oder ist eigentlich fast 2 Punkte, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis vom Sprit zu Strompreis? Und beim Strom ist natürlich dann auch immer die Frage, hat es auch irgendwo einen ökologischen Vorteil, wenn die Leute dort elektrisch fahren? Also ist der Strom halbwegs sauber? Hast du da Infos zu?
Den Strompreis kenne ich tatsächlich nicht. Der Spritpreis ist ein bisschen günstiger als in Deutschland, aber nicht extrem günstig. Also so ungefähr 1,30 €, 1,40 € rum. Also gemessen daran, wie viel geringer das durchschnittliche Einkommen dort ist, ist Benzin sehr teuer. Und ich gehe davon aus, dass Strom im Verhältnis günstiger ist als bei uns. Also im Verhältnis zum Benzin auf jeden Fall. Dass man da also mehr im Betrieb spart. Und die Stromerzeugung, also Armenien ist ein Land, was recht sonnig ist und es gibt viele hochgelegene Gebiete und es gibt wirklich auch viel unbesiedelte Fläche. Das heißt, es ist eigentlich prädestiniert für Sonnenenergie, für Windenergie. Und da ist auch der Plan, das eben auszubauen, um die Verstromung dann umweltfreundlicher zu machen. Das heißt, in der Perspektive ist es auf jeden Fall auch für Autofahrer attraktiv, da umzusteigen.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal eine schnelle Google-Aktion parallel gestartet und eine Seite gefunden, globalpetrolprices.com. Also da gibt es natürlich die Preise von Benzin. Das passt, was du ungefähr gesagt hast. Hier steht es ist ein Dollar gemessen, $1.36, $1.40, sowas. Also das ist wirklich nicht weit weg von den Preisen hier. Und für Strom wird 11,4 Cent je Kilowattstunde Haushalt. Also dann doch um einiges günstiger im Verhältnis als bei uns. Mhm. Also bei uns kostet ja der Strom dann eher so das Dreifache, je nachdem vielleicht. Aber der Sprit ist ja nicht dreimal so teuer, sondern nur vielleicht 50% so teurer. Ja. Also es scheint schon so, dass sich das dann auch von den Energiekosten zumindest für die Nutzer, dann für die Kunden, durchaus auch lohnt, elektrisch zu fahren. Ja, ich habe jetzt auch parallel nochmal geschaut, wie sich der Strommix ungefähr zusammensetzt. Das sind jetzt Daten von Wikipedia vom Jahr 2019, also auch nicht ganz aktuell. Aber da zu dem Zeitpunkt war es so, dass ungefähr 30% kam aus Kernenergie, 30% aus Wasserkraft und 40% aus Erdgas. Also zwar schon noch recht viel Erdgasanteil, aber man muss natürlich, wenn man sich jetzt so die CO2-Bilanz anguckt, dann ist zumindest Erdgas von den fossilen Energieträgern noch der mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Also in Summe dürfte die CO2-Bilanz vom Strom gar nicht mal so schlecht ausfallen. Vielleicht nicht auf dem Niveau wie jetzt Dänemark oder Frankreich oder so, aber sicherlich auch deutlich besser als wahrscheinlich ja als Polen oder vielleicht sogar als Deutschland. Ja, unterm Strich gar nicht mal so schlecht, wie sich da der CO2-Ausstoß dann gibt. Zumal man eben auch, ja, wie du ja gesagt hast, mehr vermehrt in Erneuerbare investieren möchte.
Ja, also auch da auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Auf jeden Fall spannend, wie anders sich das in einem anderen Land entwickeln kann, wo es vielleicht keine Verbrennerlobby gibt, die da irgendwie auch Fortschritt blockiert, sondern wo dann trotz ja geringer Ressourcen oder nicht so sprudelnder Staatseinnahmen dann trotzdem gezielt gefördert wird und wo die Leute das offensichtlich auch annehmen. Vielleicht auch, weil sie eben dann zeigen können, ah ja, hier, ich gehöre zu denen, die ganz vorne sind.
Ja, also ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen, dass wirklich ja in allen möglichen Ländern auf der Welt Elektromobilität sich entwickelt, aufbaut, auch sicherlich mit einem anderen Tempo oder mit anderen Randbedingungen, als wir es jetzt in Mitteleuropa oder in Europa allgemein, Westeuropa kennen. Aber es passiert eben auch was und ja, selbst hier werden die Autos interessanter für die Bevölkerung. Und ich finde es eigentlich ziemlich spannend, immer zu sehen, wie das ganze Thema eben in anderen Ländern angegangen wird. Und ja, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, im Magazin berichten wir auch immer mal wieder über andere Länder, wie da die Elektromobilität im Aufbau ist. Manchmal denkt man sich, ach, die haben da 1-2% an Neuzulassungen elektrisch. Ja, da muss man immer nur mal bei uns 5-6 Jahre zurückgucken, da waren wir auch auf der Quote. Also das heißt dann im Umkehrschluss oft auch nur, dass die Länder vielleicht 5 Jahre, vielleicht sind es auch mal 10 Jahre zurück sind. Aber 10 Jahre gehen auch schnell rum. Also man darf dann auch immer nicht unterschätzen, wie die Dynamik dahinter dann sein kann. Ja. Und ja, da kann ich Ihnen auch nur alle zu einladen, im Urlaub vielleicht hier und da mal so einen kleinen Blick drauf zu werfen. Ich finde es immer wieder ganz spannend zu beobachten, wie das in anderen Ländern aussieht. Ja, dann kommen wir auch zum Ende von dieser Episode. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir heute mal so ein bisschen anderes Format gemacht haben, mal so eine Art Reisebericht. Und ja, wenn ihr uns dazu eure Meinung sagen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an leserbrief@elektroautomobil.com oder ihr könnt uns natürlich auch in den sozialen Medien hier unter die Folge kommentieren oder auf unserer Homepage. Ansonsten findet ihr die Episode natürlich wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt. Und da freuen wir uns auch, wenn ihr uns ein Like hinterlässt, uns eine Bewertung gebt. Das alles hilft uns, den Podcast hier bekannt zu machen oder noch bekannter zu machen und mehr Leute zu erreichen. Dann freuen wir uns schon auf die nächste Sendung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.